2. Korinther, Kapitel 8, ich lese den 9. Vers. Denn ihr wisset die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, dass ob er wohl reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Soweit zuvor die Schriftlesung. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und Freunde, unsere besondere Evangelisations- und Bibelwoche geht am heutigen Tage auf dieser Erde zu Ende. Wir wissen, dass in den Herzen Ewigkeitsgrund gelegt wurde, in allen Herzen, aber besonders in den Herzen, die sich ganz neu dem Herrn Jesus Christus ergeben haben. Und wenn wir über diese große Versammlung schauen und zurückblicken, wie gnädig uns der Herr auch in der letzten Woche angesehen hat, dann fällt uns nur ein einziges Wort ein, dass wir sagen, das war eine Gnadenwoche. Das ist eine besondere Gnade, dass der Jesus Christus so in unserer Mitte in seinem Wort gewirkt hat. Es ist Gnade, dass wir erlöst sind. Es ist Gnade, dass wir uns als Kinder Gottes hier versammeln dürfen. Die Väter und Mütter in dieser Woche haben es wieder ganz neu im Gebet dem Herrn zum Ausdruck gebracht und weiter gesagt, es ist Gnade, dass sich unsere Kinder bekehrt haben. Es ist Gnade, dass wir noch Gesundheit haben. Es ist Gnade, dass wir Freiheit und Frieden in unserem Lande haben. Wir wissen um den Gebrauch dieses Wortes Gnade. Eine Gnadenwoche geht zu Ende. Es ist Gnade, dass wir heute Morgen hier versammelt sein dürfen. Es ist Gnade, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind. Aber nun, liebe Brüder und Schwestern, ist die Frage, wissen wir auch, was die Bibel über die göttliche Gnade sagt? Wir haben uns daran gewöhnt, Ausdrücke der Heiligen Schrift mit unserem Munde zu gebrauchen. Sie gehen so leicht über unsere Zunge, aber weiß denn ein jeder von uns, was die Bibel mit Gnade meint, was die Bibel mit heilig meint, was die Bibel mit Erlösung meint? Es gibt so viele Worte der Heiligen Schrift, die wir dem Buchstaben nach kennen, aber manch einer von uns hat die Tiefe dessen nicht begriffen, was sich hinter den Buchstaben verbirgt. Und wenn wir das Wort Gnade hören, so übertragen wir so leicht unseren menschlichen Gnadenbegriff auf den göttlichen. Bei uns ist ja Gnade, dass in einer Familie ein Kind ungezogen war und Strafe verdient hat, aber man ist nun mal gnädig und das Kind wird nicht gezüchtigt. Und nun könnten wir fortfahren, was Gnade ist. Gnade ist, jemand hat irgendeine Strafe verdient, aber man ist noch mal so gnädig und lässt die Strafe vorübergehen. Der Polizist hat schon seinen Block in der Hand und schreibt uns auf, weil wir mit unserem Auto nicht richtig gefahren sind oder nicht richtig geparkt haben, aber er ist noch mal so gnädig. Er mahnt uns inständig und sagt, das darf nie mehr vorkommen. Das nächste Mal müssen Sie 40 oder 80 Mark Strafe bezahlen. Und nun könnten wir fortfahren, was wir als Menschen unter Gnade verstehen. Gnade ist bei uns immer Erlass der Strafe. Gnade ist, wir lassen uns noch einmal durchgehen. Gnade ist, wir schauen durch die Finger. Gnade bedeutet für uns, es müsste ja eigentlich eine Strafe sein, aber wir sind mal gnädig. Ihr Lieben, so ist es in der Heiligen Schrift nicht. Wenn wir auf eine Gnadenwoche zurückdenken, wenn wir die Gnade Gottes preisen, die auch in diesen Tagen wieder mächtig in unserer Mitte war. Wenn wir die Gnade Gottes rühmen, dass wir Erlöste des Herrn sein dürfen und wir nach fast jedem Gottesdienst miteinander die Worte hören, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch. Wenn wir davon reden, dass wir begnadigte Menschen sind, dass es besonders begnadete Menschen gibt, die der Herr durch irgendwelche Naturgaben oder Geistesgaben oder Dienstaufträge in seiner Gemeinde besonders berufen hat, dann müssen wir erstmal klären, was sagt denn die Heilige Schrift über die Gnade? Ist denn die Gnade tatsächlich das, wie manche Menschen meinen, dass Gott im hohen Weltenraum irgendwie als der gütige Vater ist, der uns durch die Finger schaut, wie man im Sprichwort sagte, 5 Grade sein lässt, der uns auf die Schulter klopft und lässt uns alle in den Himmel kommen, weil er so gnädig ist. Nein, ihr Lieben, das ist die Gnade nicht. Im Gegensatz zur menschlichen Gnade ist die göttliche Gnade etwas ganz anderes. Die menschliche Gnade bedeutet, wir erlassen die Strafe, wir schauen durch die Finger, wir lassen es noch einmal durchgehen. Die göttliche Gnade ist ganz anders. Die göttliche Gnade ist nicht Straferlass, sondern Strafvollzug. Die göttliche Gnade besteht darin, dass der Vater im Himmel die Strafe für all unsere Sünden an seinem eigenen geliebten Sohne vollzieht, wie es Jesaja 53 sagt, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und nun müssen wir richtig betonen, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was ist göttliche Gnade? Göttliche Gnade ist Strafvollzug am unschuldigen Stellvertreter, an dem Sohne Gottes, der stellvertretend für dein und für meine Sünden auf Golgatha stirbt, als ob er alle Sünden getan hätte, die die Menschen auf dieser Erde begangen haben. Und das, ihr Lieben, ist die göttliche Gnade. Und davon spricht unser Text, wenn es heißt, ihr wisset die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Ja, das ist die Frage. Wissen wir denn die Gnade unseres Herrn Jesu Christi? Haben wir eine Vorstellung, was die Gnade unseres Herrn Jesu Christi ihn überhaupt gekostet hat? Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi ist ja nicht einfach ein Vorübergehen lassen, ein Durchgehen lassen, sondern die Gnade Jesu Christi ist, der schuldige Mensch wird vor Gott gerecht, indem Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für den Schuldigen stirbt. Der Mensch, der durch seine Sünde ein Feind Gottes ist, wird von Gott begnadigt, weil Gott seinen eingeborenen Sohn wie einen Feind behandelt hat, dass Jesus Christus rufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Gesetzesübertreter, der sündige Mensch, er wird befreit von der Strafe für seine Sünde. Aber alle Gesetzesübertretungen und alle Schandtaten und alle Missetaten, die je ein Mensch getan hat in seinem verlorenen Zustande, die werden auf den Herrn Jesus Christus gelegt, dass der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief ausrufen muss. Es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Ihr Lieben, wir haben die Gnade Gottes zu einem billigen Tank gemacht. Wir meinen, Gott ist uns ja gnädig. Das ist nicht so schlimm, wenn wir mal sündigen. Das kann jedem passieren und wir sind alle nur Sünder. Und Dr. Martin Luther hat ja auch gesagt, simul justus, simul peccator, also zugleich Gerechter und zugleich Sünder. Wir fallen immer wieder in Sünde und wir haben ja die Gnade. Wir können ja immer wieder zurück zum Kreuz und wir können uns immer wieder unter das Kreuz von Golgatha beugen. Und der Heiland ist gnädig und vergibt uns Irrtum. In der Heiligen Schrift haben wir keine Verheißung, dass Gott Sünden vergibt, die ein Mensch mutwillig tut. Ob der gläubig oder ungläubig ist, das spielt gar keine Rolle. Das Alte Testament lehrt es uns mit aller Entschiedenheit. Und wer das Neue Testament kennt, weiß, dass der größte Teil des Neuen Testamentes ausschließlich an gläubige Menschen geschrieben ist. Und dort steht etwas, dass es eine Sünde gibt, die zum Tode ist, die nicht vergeben werden kann. Und dort steht etwas, dass Ananias und Sapphira tot umfällt, weil der Satan ihr Herz erfüllt hat. Und dort steht etwas, tut hinaus, wer da böse ist. Und wir unterschlagen das immer und ziehen die Gnade Gottes wie ein Gummi in alle Endlichkeit, in alle Unendlichkeit. Und wir meinen, ach, es ist nicht so schlimm, wenn wir sündigen. Wir haben ja einen gnädigen Gott. Irrtum, ihr Lieben. Die Gnade Gottes ist das Teuerste, das Kostbarste, was es überhaupt gibt. Der Sohn Gottes ist für uns in den Tod gegangen, Der Sohn Gottes hat sie geißeln und schlagen und mit Dornen krönen und an das Kreuz nageln lassen. Es heißt hier in unserem Textwort, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen. Und nun müssten wir eine ganze Stunde darüber nachdenken, wie reich ist denn der Sohn Gottes gewesen? Wie arm ist er denn geworden um unseretwillen? Wie sind wir denn durch seine Armut reich geworden? Und ihr Lieben, wenn wir das durchexerziert haben, dann merken wir, was Gnade ist. Er war der Sohn Gottes und wurde arm. Ein Menschensohn, das Kindlein in der Krippe. Als er auf Erden war, hat er nicht, wo er sein Haupt hinlegte, obwohl die Füchse Gruben hatten und die Vögel Nester. Er wurde arm als Menschensohn, damit wir in den Reichtum der Gotteskindschaft gelangten. Der ewige, allgewaltige Schöpfer wurde ein Geschöpf geboren aus der Jungfrau Maria. Ein Mensch an Gebärden wie ein anderer Mensch erfunden, lesen wir in der Bibel, damit wir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur werden konnten. Er war ohne Sünde und er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit Gott uns alle Sünden vergeben konnte. Ihr Lieben, das ist Gnade. Gnade ist dieser gewaltige Wechsel. Gnade ist dieser gewaltige Tausch. Der Sohn Gottes nimmt alles auf sich, was ich getan und gesündigt habe. Und der Sohn Gottes schenkt mir alles, was er beim Vater an Herrlichkeit und Sinnlosigkeit hat. Er war eins mit dem Vater. Und er war am Kreuz so verlassen vom Vater, dass er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit wir gottverlassenen Menschen zurückfinden könnten zum Vater. In ihm war das wahrhaftige, ewige Leben und er ging für uns in den Tod, damit wir das ewige Leben erlangen konnten. Ihr Lieben, wir haben keine Vorstellung, was es für den Sohn Gottes bedeutet, dass er für uns Sünder in den Tod gegangen ist. Wir sind ja sterbliche Kreaturen, aber wir sterblichen Kreaturen fürchten uns vor dem Tode. Obwohl der Tod in uns ist, fürchten wir uns vor dem Tode. Ihr Lieben, habt ihr aber je darüber nachgedacht, was es den Sohn Gottes gekostet hat, in den Tod zu gehen? Was es den Sohn Gottes gekostet hat, auf Golgatha zu sterben? Der in Johannes 10 sagt, ich lasse mein Leben von mir selber. Ich habe meine Macht, mein Leben wiederzunehmen. Solches Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Er musste nicht sterben, ihr Lieben. Wir Sünder müssen sterben. Der Sohn Gottes war unsterblich. Der Sohn Gottes musste nicht sterben. Es heißt in Jesaja 53, er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen. Warum ist er aus dem Lande der Lebendigen weggerissen? Weil er sich freiwillig in den Tod gegeben hat. Und es war so entsetzlich für ihn, als er das ewige Leben mit dem Tode konfrontiert wurde, dass er im Garten Gethsemane mit dem Tode ringen musste, dass sein Schweiß wie große Blutstropfen auf die Erde fiel. So lesen wir es im Lukas-Evangelium. Und dann kam der Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und wir wissen nicht, mit was der Engel vom Himmel ihn gestärkt hat. Aber nach der Gesamtaussage der Bibel können wir nur eins sagen. Der Engel vom Himmel hat ihn gestärkt mit dem kleinen und doch so gewaltigen Hinweis. Schau auf die armen, verlorenen Menschen. Schau auf die Milliarden und Abermilliarden der Unerlösten. Denke daran. Es gibt keinen im Himmel und auf Erden, der das Erlösungswerk vollbringen könnte, wie du es als Sohn Gottes vollbringen kannst. Und er rang, dass sein Schweiß zur Erde tropfte wie große Blutstropfen. Und dreimal hintereinander betete der Vater, es ist möglich, dass dieser Kelch von mir vorübergehe. Und Johannes 18 lehrt uns, was das für ein Kelch ist. Es ist der Todeskelch. Der, der das Leben war, hat nach Hebräer 2, Vers 8 und 9 für uns alle den Tod geschmeckt. Ihr Lieben, das ist göttliche Gnade. Die Engel dienten ihm und er wurde der Allerverachtetste auf dieser Erde, damit wir einmal mit ihm herrschen können. Der Himmel betete ihn an und er wurde der Allerverachtetste, damit wir zur höchsten Höhe emporgehoben wurden. Er war der König aller Könige und ging für uns an das Kreuz von Golgatha, damit wir Königskinder würden. Ihr Lieben, das ist die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Es gibt aus alter Zeit, ist ungefähr 100 Jahre her, eine dramatische Geschichte aus dem Kaukasus. Dort riss sich ein Volksstamm nach dem anderen von dem großen türkischen sogenannten Osmanischen Reich los. Die Türken haben ja vor Wien gelegen, 1683. Und sie hatten ein Reich aufgebaut, das über Ungarn hinunterging, über Syrien bis nach Ägypten. Ein riesiges, gewaltiges Reich. Und im vorigen Jahrhundert fing dieses Reich an, auseinander zu bröckeln. Und da riss sich ein Volksstamm vom Kaukasus los mit einem Führer, mit einem Stammeshäuptling und Fürsten mit Namen Schamül. Und dieser Schamül war ein Mann, der in seinem Volksstamm nach der Befreiung von dieser grausamen islamischen, momentanischen, türkischen Herrschaft, er wollte Zucht und Ordnung, er wollte Friede und Freiheit unter seinem Volksstamme haben. Aber dieser Volksstamm hat eine entsetzliche Art und Weise im Glücksspiel Haus und Hof und Weib und Kind und alles zu verspielen. Und dann ließ dieser Fürst ein strenges Gesetz heraus: Wer bei dem Glücksspiel ertappt wird, derjenige wird mit so und so viel Schlägen öffentlich ausgepeitscht. Und dieses Gebot des Fürsten würde ohne Barmherzigkeit durchgeführt, damit er endlich Zucht und Ordnung unter seine Leute bekam. Und eines Tages wurde ihm gemeldet, dass seine eigene Mutter ertappt wurde bei diesem gefährlichen Glücksspiel. Und nun sah das ganze Volk auf den Fürsten, was wird er tun? Wird er seine eigene Mutter auspeitschen lassen? Ausgeschlossen, sowas kann kein Sohn auf Erden tun. Wenn er aber seine eigene Mutter nicht auspeitschen lässt, dann hat er als Fürst das Gesetz gebrochen und ist in den Augen des ganzen Volkes unglaubwürdig geworden. Also muss er seine Mutter auspeitschen lassen. Unmöglich, der Sohn kann die Mutter nicht auspeitschen lassen. Doch der Fürst muss die Mutter auspeitschen lassen. 3 Tage hat er sich in seinem Schloss, in seinem Fürstenhof eingeschlossen. Und dann kommt er mit bleichem Angesicht hervor und befiehlt nun, dass seine Mutter öffentlich ausgepeitscht werden soll. Das Unglaubliche geschieht, die Henkersknechte binden diese alte Frau an einen Pfahl, haben ihre langen Peitschen bereit und warten auf den Befehl des Fürsten. Man hört eine Stecknadel zu Boden fallen. Wird das Unglaubliche geschehen, die Leute halten den Atem an, wird der eigene Sohn die Mutter auspeitschen lassen? Ja, er wird. Er gibt den Befehl. Und er ruft natürlich in seiner Sprache, in der Landessprache, den Henkersknechten zu: Schlag zu auf meinen Befehl, ohne aufzuhören, ohne Barmherzigkeit, bis die Zahl der Schläge erfüllt ist. Und in dem Augenblick, wo der Kommandoruf erschallt: Schlag zu, dann haben die Henkersknechte ihre Peitschen und heben sie und schlagen auf den Rücken der Mutter. Aber siehe da, kein einziger Schlag trifft sie. Der Fürst wirft sich blitzschnell in dem Augenblick, wo sich die Peitschen heben, auf den Rücken der Mutter. Und die Henkersknechte können die Peitschen nicht mehr zurückhalten. Sie prasseln auf den Rücken des Fürsten herab. Und erschrocken hören sie auf und der Fürst schreit sie an: Ich habe euch Befehl gegeben, ihr sollt zuschlagen. Und dann schlagen sie die Zahl der Schläge und die Strafe ist gesühnt, aber die Mutter hat keinen einzigen Schlag abbekommen. Der Sohn hat alles auf sich genommen. Hat der Sohn seine Mutter auspeitschen lassen? Nein. Hat der Fürst das Gesetz erfüllt? Ja. Wie ist so etwas möglich, weil er die Strafe auf sich selbst genommen hat? Ihr Lieben, das ist ja so ein einfaches Beispiel aus dieser Welt, ein Erlebnis, was 100 Jahre zurückliegt, ein Erlebnis, das uns etwas andeuten kann, was der Herr Jesus Christus für uns Sünder in seiner Gnade getan hat. Der Apostel sagt hier, er ist reich, er wurde arm um unseretwillen. Er wurde so arm, dass er unter des Gerichtes Rute nach Golgatha verblutete. Er wurde so arm, dass er für uns in den Tod ging. Und juristisch und faktisch ist alles geschehen, um die Sünde zu sühnen, um die Strafe, um das Gericht über die Sünde zu vollziehen. Und wir Menschenkinder bekommen keinen einzigen Schlag der Strafe. Wir sind in alle Ewigkeit von dieser Strafe befreit, dass der Apostel Paulus in Römer 8, Vers 1 sagt, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christum Jesum sind. Ihr Lieben, das ist göttliche Gnade. Und nun verstehen wir, dass der Psalmist im 130. Psalm sagt in Vers 4, bei dir ist die Vergebung, dass man sich fürchte. Ein wahrhaft wiedergeborener Mensch fürchtet sich zu sündigen. Warum fürchtet er sich zu sündigen? Weil er begriffen hat, was göttliche Gnade ist. Weil er erfahren hat, wie bitter der Sohn Gottes am Kreuze leiden musste. Ein wahrhaftig wiedergeborener Mensch, so steht es geschrieben in 1. Johannes 3, Vers 8, kann nicht fortlaufend in der Sünde leben. Für einen wiedergeborenen Mensch ist die Sünde ein schreckliches Zugunglück. Für einen Ungläubigen oder Halbbekehrten oder Falschbekehrten, er sündigt fahrplanmäßig. Ein wahrhaft wiedergeborener Mensch kann das nicht. Warum nicht? Weil er die Gnade Gottes begriffen hat, weil er die Vergebung durch Golgatha bekommen hat. Er fürchtet sich zu sündigen. Warum fürchtet er sich? Weil er nach Golgatha blickt, weil er jeden Tag vor Augen hat, was hat es meinen geliebten Heiland gekostet? Was hat es ihn gekostet, dass er für mich in den Tod gegangen ist und nun bin ich frei geworden? Nun bin ich erlöst, ich will nicht mehr sündigen, ich will mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Es heißt einmal im Titusbrief, die Gnade Gottes nimmt uns in die Zucht. Und es gibt viele Menschen, die sich gläubig nennen und sie leben zuchtlos und weltselig dahin, weil sie nie begriffen haben, was Gnade ist, was Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist, was ihn die Gnade, die teure, die teuerste Gnade gekostet hat, nicht mit Gold und Silber kauft, sondern mit dem teuren Blute Jesu Christi. Und wenn wir im Garten Gethsemane sind, dann müssen wir jedes Mal daran denken, hier fing es an, hier an diesem Ort, wir wissen den Quadratmeter nicht genau, aber der Umkreis kann nicht groß sein. Vielleicht im Umkreis von 200-300 Metern, allerhöchstens, vielleicht nur im Umkreis von 100 Metern. Hier ist es gewesen, hier hat der Sohn Gottes gerungen, dass sein Schweiß zu Blutstropfen wurde. Und diesen kleinen Umkreis kann man sich sehr schnell ausrechnen, wenn man bedenkt, dass der Ölberg 827 Meter hoch ist. Und die tiefste Stelle, wo Kidron und Hinnom Tal bei Hakeldama zusammenstoßen, wo sich der Judas erhängte, das ist 612 Meter. Nun ziehen wir mal 827 von 612 Metern ab, dann haben wir ungefähr 200 Meter. Und an diesen 200 Metern des Bergesabhanges der Westseite des Ölberges, dort liegt Gethsemane. Es kann höchstens 200 Meter im Umkreis gewesen sein, wo der Sohn Gottes für uns in den Tod gegangen ist. Und da denken wir daran, hier irgendwo ist es gewesen. Hier fing das große Wunder seiner Gnade an. Seiner Gnade, die wir uns merken können durch die drei Anfangsbuchstaben der drei Orte, die wie das deutsche Wort Gnade mit dem großen Buchstaben G beginnen, Gethsemane, Gabbatha, Golgatha. Das sind die Gnadenorte, Gethsemane. Auf Hebräisch heißt es Gatschmani. Gat ist die Kälte. Schmani ist das Öl, Gatschmani, die Ölkälte. Hier ist das Ölbergsgarten, hier wurde einmal Öl gekeltert. Aber nun kommt der Sohn Gottes in die Kälte des Zornes Gottes. Die Morde aller Mörder nimmt er auf sich, die Lügen aller Lügner trägt er. Die Ehebrüche aller Hurer werden auf ihn gelegt, die Räubereien aller Diebe. Er trägt sie hinauf auf das Kreuz, hier in Gethsemane beginnt es. Hier im Umkreis von höchstens 200 Metern, größer ist der Garten Gethsemane nicht. Hier irgendwo ist es gewesen, wo die Erde das Blut des Gottessohnes getrunken hat. Das ist Gnade. In Gethsemane hat er mit seinem Blute den Gnadenbund unterschrieben. In Gethsemane hat er sein Blut vergossen. Und dieses Blut redet besser als das Blut des Abels. Und mit diesem Blut ist er vor dem Throne Gottes erschienen, als der hohe Priester, lesen wir in Hebräer Kapitel 9. Und dann geht er hinüber nach Gabbatha. Hofpflaster Gabbatha steht ein einziges Mal in der Bibel. Steht nur in Johannes 19, Vers 13. Wird nirgends im Alten oder im Neuen Testament noch einmal erwähnt. Die kostbarsten Dinge der Heiligen Schrift werden ein einziges Mal genannt. Gabbatha. Luther übersetzt Hochpflaster. Griechisch heißt es Lithos Stratos. Steinpflaster. Man sieht heute noch die gerillten Steinpflaster, damit die Pferde der römischen Offiziere nicht ausglitten, wenn sie in diese gewaltige Burg hineingeritten sind, wo der Herr Pontius Pilatus mit 6.000 bis 10.000 Soldaten war. Und in dieser Burg, in diesem Richthaus des Pilatus, dort steht der Sohn Gottes und dort wird er gegeißelt, dort wird er mit Dornen gekrönt, dort wird er geschlagen, dort fließt sein Blut in Strömen. Die Römer hatten keine Limitation, keine Begrenzung, wenn sie Menschen gegeißelt haben. Wie viele Schläge hat der Heiland bekommen? 10, 20, nach dem jüdischen Gesetz 40, 200, 5000, wir wissen es nicht. Die Römer konnten einen Menschen so lange schlagen, so lange wie sie wollten. Die Römer hatten Peitschen, die aus dickem Nilpferdleder bestand, fingerdicke Peitschenschwänze, 9 an der Zahl, und in diese 9 fingerdicken Peitschenschwänze waren Bleistücke und spitze Knochenstücke eingeflochten. Die Menschen brachen oft tot unter dieser Geißelung zusammen. Das hat der Heiland für uns getan, dass Pilatus ihn dem Volke vorstellen muss und ihn zuruft, Exohomo seet, welch ein Mensch, schaut ihn an, wie er blutend dort steht. Seht, wie er die Gnade versiegelt, wie sein Blut in Strömen fließt, dort auf das Hofpflaster Gabbatha. Und dann schleppt man ihn an das Kreuz und begreiflicherweise bricht er zusammen, dass Simon von Kyrene ihm das Kreuz nachtragen muss. Er hat zu viel Blut verloren auf dem Hofpflaster Gabbatha. Die Geißelung war zu grausam. Und deswegen hat er keine Kraft, das Kreuz zu tragen. Und dann nagelt man ihn an den Kreuzestamm. Entsetzlich muss das gewesen sein. Die Römer haben die Menschen immer so nahe an der Stadtmauer gekreuzigt, dass man bis in die Stadtmitte hineingehört hat, wenn die Menschen entsetzlich am Kreuz geschrien haben. Sie haben geschrien, bis sie ohnmächtig wurden. So furchtbar war die Kreuzigung. Und der römische Geschichtsschreiber Tacitus beschreibt die Kreuzigung als die schrecklichste und entsetzlichste aller Todesarten, die sich ein Mensch unter der Sonne ausdenken konnte. Und so grausam wie die Römer waren, haben sie nie römische Staatsbürger gekreuzigt, haben sie ganz selten Frauen gekreuzigt. So grausam war die Kreuzigung. Nur die schlimmsten Verbrecher wurden an das Kreuz genagelt. Das ist Gnade, ihr Lieben. Gethsemane Gnade, Gabata Gnade, Golgatha Gnade. Das ist Gnade, ihr Lieben, wenn es heißt in Offenbarung Kapitel 1, Abvers 4, hat uns geliebt, er hat uns gewaschen, er hat uns gemacht zu Königen und Priestern von Gott und seinem Vater. Das sind die kleinen Buchstaben mit dem G, geliebt, gewaschen, gemacht. Ähnlich wie die Großbuchstaben mit dem G, Gethsemane, Gabata, Golgatha. Das ist Gnade. Und ich frage mich manchmal, werden die alle im Himmel dabei sein, die sich hier auf Erden Gottes Kinder nennen? Werden die alle selig werden, die so leichtfertig in den Tag hineinleben, die den Sieg über die Sünde nicht in Anspruch nehmen? Hebräer 10, Abvers 29 sagt, die den Sohn Gottes mit Füßen treten und das Blut der Gnade schmähen. O ihr Lieben, hier offenbart sich, wer ein wahres, echtes Gotteskind ist. Die Gnade nimmt uns in Zucht. Dr. Martin Luther übersetzt, die Gnade züchtigt uns, damit wir in dieser Welt gerecht und gottselig leben sollen. Wie können wir denn in dieser Welt gerecht und gottselig leben? Indem wir uns täglich am Riemen reißen, täglich die Zähne zusammenbeißen und sagen, wir dürfen nicht sündigen, wir müssen zur Ehre Gottes leben. Nein, nein, nein. Wenn wir nach Gethsemane schauen, wenn wir hinübergehen in das Richthaus des Pilatus nach Gabata, wenn wir nach Golgatha blicken, dann nimmt uns die Gnade in Zucht. Dann begreifen wir, das hat mein Heiland für mich getan. So ist er auf Golgatha gestorben. Bitter war am Kreuze sein Schmerz, blutgedornen flocht man ihn zur Kron, einsam litt sein liebendes Herz, nicht umsonst starb dort Gottes Sohn, nicht umsonst. Für manchen ist er tatsächlich umsonst gestorben. Sie wollen in der Bekehrung nur so eine Rückversicherung haben. Hauptsache, ich komme nicht in die Hölle, ich werde selig, ganz gleich, wo ich in den Himmel komme. Aber nun lasst mich zufrieden, ich möchte auf dieser Erde mein Leben leben. Die Rückversicherung habe ich ja abgeschlossen, ich bin ja bekehrt, ich werde ja in den Himmel kommen und alles andere interessiert mich nicht. Oh, ihr Lieben, wir müssen heute alle schamrot werden. Wir müssen auf unsere Knie fallen, wie leicht wir die Sünde genommen haben. Jede Sünde, die ein Gläubiger leichtfertig tut, ist ein Faustschlag in das heilige Angesicht unseres Heilandes. Weil er uns mit der teuersten Gnade erkauft hat. Und weil diese Gnade von Golgatha uns den Sieg gibt über die Sünde. Wir können Sieg über die Sünde haben. Wir können Kraft über die Sünde haben. Wir können Vollmacht über die Sünde haben. Wenn wir die Gnade von Golgatha in Anspruch nehmen und wenn wir nach Römer 6 leben und uns dafür halten, dass wir der Sünde gestorben sind und dem Heiland danken, dass er für mich erbärmlichen Sünder den Sieg vollbracht hat, wie der Liederdichter sagt, ich sprach zur Lust, zum Neid, zum Geiz, dafür hing ja mein Herr am Kreuz. Ich danke dir, Heiland, dass deine Gnade so teuer ist, dass du mich so teuer auf Golgatha erkauft hast. Ihr Lieben, wir vergessen das so oft. Wie manchen Gottesdienst erlebt man, wenn man so als Evangelist durch die Lande reist, man muss schon fast sagen, durch die Welt reist. In manchen Gottesdienst erlebt man, wo die Kinder Gottes ohne Ehrfurcht, auch in ihrer äußeren Erscheinung, vor dem dreimal heiligen Gott erscheinen. Wo die Kinder Gottes einfach in den Tag hineinputzeln, wo die Kinder Gottes einfach zum Gottesdienst gehen, als ob sie in das Geschäft gehen, um bei irgendeinem Kaufmann einzukaufen. Ihr Lieben, wer heute Morgen dieses Gotteshaus betreten hat und wer heute Morgen nicht im Gebet sich eins erklärt hat an dem Opferaltar des Kreuzes von Golgatha, wer nicht unter der Besprengung, unter der Reinigung des Blutes Jesu Christi in diese gottesdienstliche Versammlung gekommen ist, der ist der Gnade Jesu nicht teilhaftig. Der hört sich diesen Gottesdienst zum Gericht, der kommt als Unreiner vor den Thron des Herrn. Ihr Lieben, jeder Gottesdienst ist ein Stehen vor Gott. Man kann manchmal von den Juden im Alten Testament sehr viel lernen, wie sie vor Gott stehen, wie rein und heilig sie vor Gott stehen, wie sie ihre Tauchbäder nehmen zweimal in der Woche, wie sie ihre Kleider reinigen, wie sie zuchtvoll als Mann und als Frau vor Gott treten, damit keine sündigen Gedanken aufkommen dem anderen Geschlecht gegenüber. Und in unseren Gemeinden laufen manchmal die Frauen und Mädchen herum wie die Huren aus irgendeinem Bordell. Hauptsache, dass sie ihre Fleischeslust genüge tun und ihre Mode- und Putzsucht dienen können. Und vergessen, dass wir vor dem heiligen Gott stehen. Vergessen, dass der Sohn Gottes für uns auf Golgatha geblutet hat. Er trug eine Dornenkrone und wir wollen in dieser Welt eine Königskrone tragen. Der Weg ist rot von Märtyrerblut und wir wollen auf Rosen gebettet sein. Warum eigentlich? Weil wir nicht begriffen haben, was 2. Korinther 8, Vers 9 geschrieben steht, was die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist. Nicht das Gesetz macht uns selig. Das Gesetz hat keine Kraft zur Erlösung. All unsere moralischen Vorsätze, sie helfen nicht weiter. Wir müssen die Gnade begreifen. Wir müssen begreifen, was der Heiland für uns getan hat. Wir müssen uns in sein Leiden und sein Sterben hineinversenken. Dann erst wird sich unser Leben ändern. Dann erst wird die Erweckung beginnen. Dann erst wird sich unsere Gemeinde erneuern. Dann erst werden wir als neue Menschen nach innen und nach außen vor dem Herrn und vor den Menschen offenbar werden. Ja, die Gnade hat uns in Zucht genommen. Und der Apostel Paulus sagt es in anderen Worten in Römer 3, dass Gott den Herrn Jesus Christus vorgestellt hat zu einem Gnadenthron. Und dieser Gnadenthron ist nichts anderes als das Kreuz von Golgatha. Und von diesem Gnadenthron heißt es 4. Mose, Kapitel 7, Vers 89, wenn Mose in das Heiligtum der Stiftshütte ging, dann hörte er Gott reden von dem Gnadenthron. Und wir haben ein verschlossenes Bibelbuch und verschlossene Herzen und verschlossene Ohren. Der Gottesdienst gibt uns keinen Segen mehr. Warum nicht? Weil Gott vom Gnadenthron nicht mehr zu uns reden kann. 4. Mose 7, Vers 89, von dem Gnadenthron redete Gott mit Mose. Hebräer 1, Vers 1 und 2, das letzte Wort Gottes an die Welt ist sein Sohn, ist der Gnadenthron von Golgatha. Und wenn die Bibel sagt, dass wir mit unserem Heiland gekreuzigt sein sollen, und wenn die Bibel sagt, dass wir in ihm, dem Weinstock, als die Reben sein sollen, ja, das bedeutet doch, dass wir Tag für Tag in sein Kreuzesleiden eingehen können. Dass wir Tag für Tag in der Todesgemeinschaft mit ihm sind. Dass wir Tag für Tag Lebensgemeinschaft mit ihm haben. Dass wir sein Wort begreifen. Wer auf dieser Erde sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer auf dieser Erde sein Leben verliert, indem er als Mitgekreuzigter lebt, indem er in die Gnade von Golgatha eingegangen ist, der wird sein Leben gewinnen zum ewigen Leben. Ihr Lieben, das ewige Leben ist entstanden durch das Sterben Jesu am Kreuz. Und unser ewiges Leben entsteht nur durch das Sterben. Eine wahrhaftige Bekehrung ist ein inneres Sterben. Ein Loslassen dieser Welt, eine Hinwendung zu Jesus, das Erfahren von Buße, Bekehrung, Glaube, Wiedergeburt, ist ein inneres Absterben, ist ein Armwerden. Selig sind die geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Und wenn wir in einer echten Bekehrung, wo wir meinten, wir begingen Selbstmord, so mussten wir diese Welt verlassen und uns Christus übergeben. Wenn wir so in den Tod gegangen sind, dann müssen wir im Tode bleiben. Und der Apostel Paulus sagt einmal im Philipperbrief, wir sind Feinde des Kreuzes Christi. Warum? Nun, sie haben einmal in der Bekehrung angefangen und dann wollen sie ihrem inneren Wesen, ihrem eigenen Willen, ihren dicken, verfaulten, stinkenden Ich nicht absterben. Und darum werden sie nicht in den Himmel kommen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die so pauschal von der Kanzel runterdonnern, dass ein Gotteskind in alle Ewigkeiten wie in einer Heilsversicherung, dass dieses Gotteskind ewig sicher ist und ihm kann nie mehr etwas passieren. Oh, die Bibel lehrt uns kann noch sehr viel passieren. Die Bibel lehrt uns, dass die Sünde der Leute Verderben ist. Die Bibel lehrt uns im 1. Korintherbrief, dass viele Gläubige dort an der Sünde gestorben sind. 1. Korinther, Kapitel 11. Lassen wir doch die Bibel so stehen, wie sie geschrieben steht. Lassen wir doch dieses Paradoxe, dieses Widersprüchliche, so wie es Gott uns gegeben hat. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen, das wissen wir. Und auf der anderen Seite steht genauso geschrieben, dass uns die Sünde zugrunde richten kann. Und die größte Sünde, die ein Gläubiger tun kann, ist, dass er sein eigenes Ich, sein eigenes Recht behauptet. Dass er nicht den untersten Weg gehen will, dass er sich nicht verleugnet, dass er das Kreuz nicht täglich auf sich nimmt, dass er nicht sterben will. Nur durch das Sterben auf Golgatha hat der Heiland uns erlöst. Und wir werden nur erlöst, jeden Tag neu, indem wir jeden Tag neu mit dem Herrn Jesus sterben. Und wir als Menschen sind die einzigen Geschöpfe Gottes, die überhaupt erlöst werden können, weil wir sterben können. Der Satan kann nicht erlöst werden, weil der Satan unsterblich ist. Die Dämonen können nie erlöst werden, weil die Dämonen unsterblich sind. Nur Sterben bringt Erlösung. Nur Menschen, die sterben können, werden erlöst. Nur durch den Tod geht zum Leben. Einen anderen Weg gibt es nach der Bibel nicht. Und heute haben wir in unserem Lande all die Hoppla-Hopp-Predigen, wo Menschen zum Heiland gerufen werden mit vielen süßen Worten. Komm zu meinem Jesus, er macht dein Leben neu. Du bist glücklich, du bist happy, du bist froh, du bist selig. Und was bist du alles? Aber vom Sterben, von der Christusnachfolge, vom Kreuz, vom Leiden, von der Trübsal, von der Verfolgung, da sagt uns keiner was. Wenn man heute so die Liedermacher hört, was die für oberflächliche Papalapap-Lieder machen, die müssten alle mal 10 Jahre ins Gefängnis nach Russland. Die müssten alle mal unter die kommunistische Knute, dass sie mal etwas Tiefe im Glaubensleben bekommen. Und dann würde es offenbar werden, dass sie endlich anfangen, mit Christus zu sterben, abzusterben dem sündigen Wesen dieser Welt. Wenn wir unsere Liederbücher durchschauen, was haben wir für tiefgründige Glaubenslieder? Warum wohl? Weil die Menschen in den Tod Jesu gegangen sind. Da steht ein Pfarrer mit seinen 10 oder 12 Kindern vor seinem abgebrannten Hause. In einer einzigen Nacht ist alles dahin. Er hat nur seine Lieben retten können. Und dann fängt er an zu dichten. Was dichtet er denn? Oh, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund. So stimmt ich damit um die Wette aus meines tiefsten Herzens. Und ein Lob liegt nach dem anderen an von dem, was Gott an mir getan. Das dichtet dieser Mann in jener Nacht an dem abgebrannten Hause. Und jene Frau, die am Grabe ihres Mannes in Afrika niederkniete, als Missionar ihr vorangegangen war, die fängt an zu dichten, so nimm dann meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ihr Lieben, das sind die Lieder, das sind die Gedichte, das ist der Ausdruck eines Menschenherzens, der durch das Sterben in dieser Welt gegangen ist und der uns die schönsten, tiefgründigsten Lieder gegeben hat, durch die sich Millionen und Abermillionen bekehrt haben. Lieder, die in den letzten 100, 150, 200 Jahren der Erweckung und der Reformation einen Siegeslauf ohnegleichen durch die Menschenherzen genommen haben. Warum eigentlich? Weil Menschen gestorben sind. Da singt irgendwo in der Schweiz eine Sängerin und der alte Prediger Cesar Millan geht auf diese junge Frau zu und sagt, ach, was für ein Segen wäre das, wenn sie nur noch für den Herrn Jesus singen würden. Und diese Seele denkt, es geht unter ihr der Boden und ihren Füßen weg. Sie verlässt mit weinendem Angesicht diese feudale, sündige Gesellschaft, schließt in ihrem Zimmer ein, ringt eine ganze Nacht unter Tränen. Und als sie am Morgen aus ihrem Zimmer rauskommt, singt sie ein neues Lied. Es war Charlotte Elliot, die gedichtet hat, so wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein, dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes, lass mich kommen. Wir könnten stundenlang darüber sprechen, wie Menschen durch Sterben zum Leben kamen, wie Menschen durch Sterben zum Sieg kamen, die Menschen ihr Leben geopfert haben, wie jene jungen Missionare am 8. Januar 1956, jung verheiratet, kleine Kinder zu Hause, alle fünf sind sie von den Aukas ermordet worden. Ihr letztes Lied hieß "Durchs Tor der Herrlichkeit". Und kaum waren sie da niedergemetzelt, da gingen ihre Frauen mit den kleinen Kindern auf das Missionsfeld. Und heute hat sich mehr als ein Urwaldstamm durch das Opfer dieser Männer bekehrt. Wir haben heute so wenig Geisteskraft, weil wir so wenig Sterben haben. Durch das Sterben, durch das Kreuz geht zum Leben, geht zur Erweckung. Und das ist die Gnade. Wenn unser Heiland nicht gestorben wäre, dann wäre uns zum Gericht gekommen. Aber nun stirbt er als der Sündlose auf Golgatha. Und nun kann Paulus sagen, ihr wisset die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Ja, wir wissen sie. Wir wissen die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Wo der 103. Psalm sagt, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Aber nun kommt das gewaltige Wort, die Gnade aber des Herrn wehret von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, die da leichtfertig sündigen, nein, über die, die ihn fürchten. Man muss die Bibel im Zusammenhang lesen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Sie folgen mir, das muss man dazu lesen. Psalm 109 sagt, deine Gnade ist mein Trost. Wir hörten es in dieser Woche schon, wenn unser Herz verdammt, ja, was ist denn dann unser Trost? Die Gnade Gottes ist unser Trost, dass mein Heiland auf Golgatha für mich starb. 1. Petrus 1, Vers 13, setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade. 2. Korinther 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen. Wörtlich übersetzt, meine Gnade kommt nur in deiner Schwachheit zur Vollendung. Und der unvergessliche Prediger Spörtchen hat gesagt, als ob ein Fisch im großen Weltenmeere anfinge zu jammern, wann wird das Wasser alle sein und ich muss verdursten. Als ob eine Maus in der großen Kornkammer Ägyptens bei Josef in den 7 fetten Jahren anfing zu jammern, wann ist das Korn zu Ende und ich muss verhungern. Als ob ein Mensch sagen müsste, wann wird die Luft ausgeatmet sein in dieser Welt und ich muss ersticken. Die Gnade Gottes, sie reicht für uns. Die Gnade Gottes, sie ist für uns alle da. Es heißt im Johannesevangelium, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Wörtlich übersetzt, Charin anti Charitos. Gnade anstatt Gnade. Und das ist die Frage für uns heute Morgen, ihr Lieben. Darf ich noch einmal zum Anfang zurückkehren? Eine Gnadenwoche ist zu Ende. Die Gnade Gottes stand über unserem Leben. Wenn jetzt die Alten Zeugnis geben würden, dann könnten sie alle aufstehen, wie die Gnade Gottes sie durchgebracht hat. Wie Paulus sagt, von Gottes Gnaden bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Ja, ein Gnadenleben, eine Gnadenwoche, eine Gnadenzeit, ja, es war eine Gnade für uns, über uns. Ja, wir haben von Gott empfangen eine besondere Gnade. Wissen wir aber, was diese Gnade den Sohn Gottes gekostet hat? Sein Leben. Er musste auf Golgatha für uns sterben. Und wenn mein Heiland so teuer für mich gelitten hat, dann soll ich müßig am Markte stehen? Oder soll ich nicht mit ihm sterben? Nur durch Sterben geht zum Leben. Die Bibel und die Kirchengeschichte ist voll von Menschen, die durch Sterben gegangen sind, die in jeder Weise nach innen und nach außen gestorben sind, in ihrem Wesen abgestorben sind, und dann konnte sie der Herr gebrauchen.
Und es ist eine große Gnade, wenn der Vater uns in die Zucht nimmt, Hebräer 12. Dann zeigt er uns, dass wir seine Kinder sind. Und wir lesen es in den Büchern der Kirchengeschichte, dass Gott manch einen in die Zucht genommen hat. Und je mehr die Gnade einen Menschen in die Zucht nehmen konnte, umso mehr konnte der Herr die Menschen gebrauchen. Am 12. Januar 1869 nimmt Gott ein junges Ehepaar in die Zucht. Die Frau ist Ende 20, sie haben 4 Kinder. Und als die Zucht vorüber ist, hat die Ende 20-Jährige schneeweißes Haar. Am 12. Januar beginnt die Zucht, am 25. Januar ist sie zu Ende. In 13 Tagen sind in ihnen 4 Kinder gestorben, alle 4. 13 Tagen. Es war ein junger Pastor, der hieß Friedrich von Bodeschwingh in Delwig bei Essen. Und aus diesem Sterben wurde die große Anstalt Bethel bei Bielefeld. Bodeschwingh hat es oft genug betont, wenn Gott ihn nicht in die Zucht genommen hätte, wenn ihm nicht seine Kinder gestorben wären, hätte er sich nie der kranken, epileptischen Kinder angenommen. Als er dann 2 Jahre später nach Sarepta berufen wurde, was heute Bethel heißt, wo über 12.000 Menschen in den Mauern dieser Stadt wohnen, aus dem Sterben von 4 Kindern. Aus dem Sterben wird das Leben. Gott in seiner Gnade schenkte diesem Ehepaar, dieser jungen Frau mit ihren schneeweißen Haaren, noch einmal 4 Kinder. Genau in der Reihenfolge, wie sie gestorben waren, der Ernst, die Elisabeth, der Friedrich und der Karl. Und der Friedrich stand in der Hitlerzeit vor den Türen zu den Kranken, und als die SS kam und wollte die Kranken vergasen und mit einer Spritze in der Euthanasie ins Jenseits befördern, dann sagte er: über meine Leiche, weil er etwas wusste von dem Sterben in seinem Elternhaus, und auch er war bereit zu sterben, und die SS wagte nicht, diesen Mann anzutasten, weil sie spürten, hier kommt einer, der ist stärker als wir. Hier ist einer, der durch Sterben gegangen ist. Hier ist einer, der dem Tode trotzt und der keine Angst hat vor dem Tode. Und das, ihr Lieben, ist die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Es ist so schwer, wenn man Jahr für Jahr als Evangelist unterwegs ist, wenn man sieht, wie sich Kinder Gottes an das Heilige gewöhnen können, die so wenig Buße, so wenig Hingabe, so wenig Absonderung, so wenig Mitsterbe mit dem Heiland ist. Sollten wir nicht diese Morgenstunde in dieser Woche und in dieser Weise vor unserem Herrn verbringen, dass wir sagen: Herr Jesus, vergib uns, dass wir deine Gnade so missverstanden, so missbraucht haben, dass wir deine Gnade so mit Füßen getreten haben. Wir wollen heute neue Menschen werden unter deinem Kreuz. Wir wollen jetzt in die Gnade unseres Herrn Jesu Christi eingehen, der arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Wer will heute Morgen reich werden durch die Gnade Jesu? Wer will sich heute aufmachen und sich ganz zu diesem Gnadenthron begeben? Wir wollen diese Morgenstunde abschließen, indem wir Gelegenheit nehmen, indem wir miteinander beten, indem wir miteinander in einer Nachversammlung Gelegenheit geben, wenn Menschen da sind, die sie von dieser Gnade in die Zucht nehmen lassen wollen, dass sie sich ganz neu ihrem Herrn übergeben, dass sie zum Herrn Jesus kommen, zu dem Gekreuzigten, dass sie nach Gethsemane, nach Gabata, nach Golgatha kommen, dass sie sich hineintauchen in das Leiden und Sterben des Gottessohnes, dass sie singen können: von der Hürde fern und verirrt sucht mein banges Herz längst nach Ruh, hole du mich heim, o mein Hirt, meine Seele Frieden bist du. Die Friedelosigkeit deines Lebens als Kind Gottes kann heute Morgen zu Ende gehen, wenn du in die Todesgemeinschaft mit Jesus eingehst. Und wenn du mit ihm gestorben bist, dann wird der Herr durch dich leben und dann wirst du leben in Ewigkeit. Und wenn du mit ihm gestorben bist, dann wirst du unsterbliches Leben haben. Dann wirst du auf deinem Sterbebett beten und singen können, kann uns doch kein Tod nicht töten, sondern reißt unseren Geist aus viel tausend Nöten, schließt das Tor der bitteren Leiden und macht Bahn, da man kann gehen zu Himmelsfreuden. Das ist die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Gnade tief wie die tiefste See, Gnade fließt von des Kreuzes Höhe, Gnade genügt für die Ewigkeit, Gnade für mich allzeit. Gnade tief wie das tiefste Meer, Gnade fließt von dem Kreuze her, Gnade für mich allzeit, Gnade für mich in Ewigkeit. Willst du diese Gnade des Herrn Jesu Christi? Dann wollen wir miteinander diese gottesdienstliche Stunde abschließen. Und wollen uns dem Herrn übergeben, dass er uns segnen möchte in der Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Und dass wir nicht nur im Kopf, sondern im Herzen wissen und mit unserem ganzen Leben bezeugen, was hier geschrieben steht. 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr wisset die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, dass ob er wohl reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würde.